Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Start. So, hier geht es auch schon weiter auf der Open-Source-Bühne am Univention-Stand. Als nächstes hören wir Sven Wilhelm. Sven ist seit über 10 Jahren im Open-Source-Umfeld aktiv, war zuletzt Typo3-Extension-Entwickler und hat nun den Bedarf für immer besseres Software-Design entdeckt. Sven spricht heute...
Das musste sein.
Sven spricht heute über Spring Python. Viel Spaß.
Dankeschön. Spring Python, Inversion of Control für Python. Einfache Frage von vornherein, hat jemand schon mal überhaupt davon gehört? Von Python, ja, das ist schon mal schön. Hat jemand von Spring irgendwie schon mal gehört? Prima, im Java-Ländler. Okay, prima, also Grundlagen haben wir schon mal da. Das Ganze schaffen wir jetzt ins Python-Ländler rüber. Kurz zu mir, ich habe, wie gesagt, Einleitung, bin seit 10 Jahren ungefähr im Open-Source-Umfeld aktiv. Eigene Firma in Darmstadt und bin noch ein relativ junger Pythonista. Das heißt, wenn mein Code noch nicht so unbedingt gut aussieht, seht es mir nach, ich bin auf einem guten Weg, ein guter zu werden. Da vorne, ich habe schon eine gute Unterstützung dazu. Agenda, wie sieht die Entwicklung im Moment klassisch eigentlich aus? Ist eigentlich eine gute Grundlage, darüber erstmal zu sprechen, damit wir sehen, was kann man eigentlich mit Spring Python besser machen, zumindest für das Python-Umfeld. Dann die Frage, was ist Inversion of Control? Was ist Dependency Injection? Eine Intro zu Spring Python über diesen Weg und danach Spring Python im Einsatz anhand von Seminode. Seminode ist ein Framework, das 100% auf Spring Python aufsetzt, was von meiner Seite entwickelt wird und weitere Projekte, die ebenfalls in diesem Umfeld so stattfinden. Wenn ein paar mehr Leute da wären, es gibt ausnahmsweise heute mal neben dem LPI-Verlosung eine zweite Verlosung. Der Entwickler von Spring Python, Craig Turnquist, hat ein paar kleine Goodies rübergeschickt. Das Spring Python Buch gibt es heute 3-mal in der Verlosung und dann nochmal 2 kleine Python-Schlangen, aber ich glaube anhand, die können wir gerade so austeilen. Freut's euch! Entwicklung klassisch. Entwicklung klassisch anhand von einem Ding, von einem ganz einfachen primitiven Beispiel. Wir nehmen uns einen Wiki-Service. Der Wiki-Service bekommt einen MySQL-DAO verpasst, damit er seine Daten abrufen kann. Und der MySQL-DAO würde dann entsprechend das MySQL-Datenbankmodul entsprechend laden. Was geschieht? Jedes Objekt in diesem Fall kümmert sich selbst darum, dass es die benötigten Ressourcen sich abholt. Das heißt, der Wiki-Service importiert das MySQL-DAO. Das MySQL-DAO importiert entsprechend den MySQL-Treiber. Ganz einfach, straightforward. Das heißt, in diesem Fall A, schwer zu testen, B, eigentlich steckt da jede Menge Codes drin, der nicht unbedingt da drin stecken müsste, nämlich die gesamte Betriebsumgebung. Das heißt, wir haben keine kleinen abgeschlossenen Logiken, sondern wir haben eigentlich im Prinzip in jeder Komponente ein Stückchen mehr drin, als wir es eigentlich bräuchten. Und was natürlich, was auch irgendwie relativ schwer ist, wenn wir denken gerade mal an mehrere Datenbanktreiber und so weiter, in diesem Fall steckt je mehr alternative Backends wir schaffen müssen, desto komplexer wird die Lösung eigentlich. So, also Nachteile stecken auf der Hand, wir haben unnötigen Ballast in den Bibliotheken drin und die Komplexität steigt. Was ist Inversion of Control? Eigentlich nichts anderes als, wie der Name jetzt schon sagt, die Umkehr des Kontrollflusses. Das heißt, nicht mehr die Bibliothek kümmert sich darum, dass sie alles das, was sie zur Arbeit benötigt, auch sich selbst abholt, sondern sie wird im Prinzip von außen gesteuert. Das heißt, es gibt einen neuen Mitspieler in diesem ganzen System, nämlich das Framework. Das Framework kümmert sich darum, dass alles bei diesen Objekten vernünftig funktioniert. Und der beliebteste Vergleich dazu ist eigentlich immer der Hollywood-Vergleich, weil das am besten passt. Don't call us, we call you. Das heißt, ruf nicht uns auf, was du alles benötigst, sondern du bekommst es von Dingen von außen, von uns gestellt. Was ist Dependency Injection? Das ist, muss ich eigentlich sagen, selbst für mich am Anfang von den Begrifflichkeiten mal sehr schwer gewesen, weil es gibt da draußen eigentlich nie so eine saubere Begriffsdefinition. Wikipedia und so weiter liefern doch schon mal wenigstens gute Ansätze dazu, aber es wird gerne Inversion of Control und Dependency Injection irgendwie vermischt und irgendwie so unsauber abgetrennt. Dependency Injection ist eigentlich eine genau genommene Anwendung des Inversion of Control Prinzips. Das heißt, und für mich aus meiner Sicht, das macht das Prinzip eigentlich erst richtig verständlich. Es minimiert die Abhängigkeit in objektorientierten Systemen. Das macht es in der Form, dass es die Objekte erzeugt und die Objekte in der richtigen Konstellation zusammenbaut. Das heißt, wir nutzen Dependency Injection an dieser Stelle eigentlich, um ein Objektnetzwerk aufzubauen. Wir haben, stellen wir uns das mal vor, wir haben den Wiki-Service, wir haben den MySQL-Adapter, den wir dafür benötigen, und das Framework macht einfach nichts anderes als das zu erstellen und dieses Objekt in dieses Objekt zu indizieren. Das ist eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit, läuft sauber und erspart uns aber jede Menge Arbeit und vor allem steigert bei uns sogar eins, nämlich die Testbarkeit der ganzen Komponenten. So, das heißt, die Vorteile liegen in diesem Fall auf der Hand. Der Wiki-Service braucht nicht mehr darum zu wissen, eine Bibliothek herbekommt. Er bekommt diese Bibliothek von außen initiiert. Das heißt, ganz einfach pragmatisch in Python, wir sparen uns schon mal einen einzigen Import. Wir sparen uns vielleicht bei 2, 3, 4, 5 verschiedenen Backends sogar verschiedene Imports mit irgendwelchen Abfragen, welches Treibermodul ist es denn eigentlich genau, was brauchen wir denn genau dafür. All das an Code-Ballast fliegt komplett raus, weil der Objektcontainer nur noch von 1 aus macht, er steckt das richtige Modul hinein. Perfekt. Was eigentlich sogar auf die Dauer, wenn man das Ganze mal etwas genauer betrachtet, dann sogar vorteilhaft ist. Das sehen wir dann später mal anhand von dem Seminode-Framework. Wir können dazu sogar in die Lage versetzt werden, einzelne Bibliotheken mal schnell auszutauschen, ganze Teilsysteme von Systemen auszutauschen. Wenn wir heute mal vorstellen, was eigentlich geschieht, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe mal bei Alfresco versucht, einige Anpassungen durchzuführen. Alfresco ist ein Java ECMS-System. Ich war heilfroh, dass das Ganze von einem Italiener in Maven-Pakete etwas vorbereitet wurde und dass ich nur eine minimale Anpassung durchzuführen hatte. Obwohl das ganze System schon auf Spring Java aufsetzt, war es trotzdem für mich ein Heidenaufwand. Aber es ist auf jeden Fall, es sind komplette Systemkomponenten austauschbar und das ist eigentlich effektiv ein riesengroßer Vorteil des Ganzen. Weil vieles austauschbar ist, können wir einfach mal einen Datenbanktreiber durch einen Mocktreiber ersetzen zum Beispiel und mal die richtigen, entsprechende Testwerte übermitteln lassen. Das heißt auch für uns einfach, das Testen wird einfacher. Okay. Ist noch so ein Aspekt, der dazukommt bei Dependency Injection. Wir werden sehen, dass durch Dependency Injection in der Regel Teile der Programmlogik durch Konfiguration ersetzt wird. Das heißt, wir haben ein bisschen den Ansatz Configuration over Code. Man kann sogar als nächstes, wenn man es wieder je nach Implementierung, wie das sich genauer betrachtet, auch so weit treiben, dass man sagen kann, wir haben Convention over Configuration over Code, und das ist eigentlich eine Sache, die wir ganz und gar mögen, weil das spart uns alles Arbeit. Bei größeren Systemen kann es durchaus vorkommen, wenn man Dependency Injection effektiv nutzt, dass manchmal die Übersichtlichkeit etwas leidet, weil es gibt keine wirkliche Richtlinie, wie intensiv man das einsetzt. Manche setzen das nur für ganz kritische Kernkomponenten ein. Ich bin einer derjenigen, der eigentlich sagt, effektiv, ich möchte ein gesamtes Objektnetzwerk komplett in Konfiguration vorliegen haben. Das heißt, bei mir wird jede Komponente, die in einem System notwendig ist, einfach komplett über Dependency Injection realisiert. Bei Dependency Injection auch noch wirklich notwendig ist, stabile und zuverlässig implementierte APIs. Es bringt uns nichts, wenn wir irgendeinen Datenbanktreiber oder sonst irgendwas in eine Service-Bibliothek hinein initiieren wollen und die genügt einfach den Anforderungen nicht. Sollte aber eigentlich auch bei anderen Projekten entsprechend so sein. Spring Python, also wie gesagt, Spring Python ist ein Ableger des Java-basierenden Spring Frameworks für Python. Das wurde 2006 von Craig Turnquist gestartet und wurde zur offiziellen ersten Spring Extension. Spring Extensions sind nichts anderes als die Extensions, die offiziell unter dem Dach von Spring Source einfach mitverwaltet werden. Das heißt, die genießen einen offiziellen Status, dass das Ganze unter dem Dach von Spring läuft und damit auch eine gewisse Qualität einfach genügt. Bei dem Projekt haben wir alle Vorzüge, wir haben alle Möglichkeiten von der Qualitätssicherung, die Continuous Integration Server, wir haben Git Repositories etc. etc. Und die offizielle Seite dazu ist www.springpython.org. Craig ist weiterhin der Projektleiter. Wir haben mittlerweile eine kleine Truppe von 3 bis 4 Entwicklern, die regelmäßig dazu beitragen. Craig hat das ursprünglich mal alles in seiner Freizeit entwickelt, wurde danach von Spring Source als Entwickler angeworben und Spring Source ist mittlerweile VMware geworden, also eine Division von VMware. Das heißt, mittlerweile ist er unter dem Dach von Spring angekommen. Für Spring Python 1.1 ist auch vor kurzem erst ein Buch herausgekommen, genau das Buch, was es heute 3-mal in der Verlosung gibt. Wir haben zwar mittlerweile die Version 1.2 released, aber das sind nur minimale Anpassungen, das heißt, das Buch hat volle Gültigkeit weiterhin. Wir haben noch ein Problem bei Spring. Unsere Community ist sehr überschaubar. Es gibt eigentlich keine technischen Gründe, warum das so ist. Es ist einfach bei uns im Moment noch die Bekanntheit des Projekts, die ein wenig leidet. Das heißt, wir arbeiten zwar stetig dran, wir werden jetzt regelmäßiger auf entsprechenden Messen, Konferenzen etwas teilnehmen, aber die Community ist noch etwas weit verteilt. Der eine sitzt in Venezuela, der Craig ist in den USA und wenigstens 3 Stück sitzen hier in Europa. Das heißt, ja, es ist noch klein, aber wir hoffen auf Wachstum. Spring Python ist über den Python Package Index installierbar und es existieren mittlerweile Pakete für die ganzen Debian-Derivate, die wir bei uns bei Wired Objects in einem PPA realisiert haben. Das heißt einfach für aktuelles Debian, für Debian Squeeze, apt-get install Python, Spring Python und entsprechend ist das Ganze installiert. Und an der Aufnahme in die Standarddistribution wird gearbeitet. Wir hoffen mal, dass wir das dann entsprechend bei dem nächsten Release von Debian und bei möglichst schon bei dem nächsten Release von Ubuntu, das ja dann etwas früher kommt, schon drin sind. Erste Projekte sind verfügbar, aber auch meistens nur die Eigenprojekte dann entsprechend von den Entwicklern. Wenn man allerdings mal sieht, was es eigentlich für Vorzüge bringt und wie einfach der Start eigentlich mit Spring Python ist, kann man es eigentlich sagen, gibt es eigentlich keine Gründe, warum nicht viele Projekte oder warum nicht jedes Projekt im Kern schon darauf aufsetzt. Das Framework besteht im Wesentlichen aus den Komponenten, und zwar dem Objektcontainer, schräge Application Context, da gehe ich etwas näher drauf ein, was das eigentlich ist, auf eine Unterstützung für aspektorientierte Entwicklung. Da das überhaupt nicht mein Metier ist, spare ich auch diesen Block komplett aus. Greg hat dazu gute Beispiele in der Dokumentation drin, aber ich habe selbst bei uns in unserer kleinen Community noch außer Craig niemanden gefunden, der das bisher eingesetzt hat. Wir haben eine vereinfachte Datenbankunterstützung entsprechend mit drin. Das heißt einfach, dass Transaktionen und die Datenbankzugriffe MySQL und so weiter auf relativ einfache Weise abgehandelt werden. Authentifizierung und Autorisierungsunterstützung drin und was gerade Craigs und von Darius was deren beiden Liebling ist, Python Remoting, und ich glaube, da hattest du vorhin auch schon ein paar Beispiele irgendwie genannt, wo du vorne beim LPI stand. Wir konzentrieren uns hier heute auf das Dependency Injection. Das Essentielle für das Dependency Injection ist, wir brauchen einen Objektcontainer. Der Objektcontainer ist eigentlich unser ganz großer Vater da drin. Er kümmert sich um die Erstellung der Objekte, um die Konfiguration der Objekte und um die Speicherung in dem Objektcache. Das Verhalten von dem Objektcontainer in Spring Python ist Lazy Initialization. Das heißt, die Objekte werden zu Beginn nicht gleich erstellt, sondern erst auf Anfrage erstellt. Ist für den Standard-Objekt-Container eigentlich eine ganz angenehme Angelegenheit. Ungefähr so arbeitet Eclipse im Hintergrund ja auch, dass nicht das gesamte System auf Einschlag initialisiert wird, sondern auf Bedarf. Der Scope, die Objekte, die in dem Objekt-Container erstellt werden, sind alle erstmal Singleton, das heißt, es existiert nur definitiv eine einzige Instanz von jedem Objekt in dem System. der Application-Kontext ist eigentlich das, was in den meisten Projekten jetzt eigentlich zum Einsatz kommt. Das heißt, das ist der eigentliche Kern, den wir in den meisten Spring Python-Projekten nutzen. Der Objektcontainer ist auch erstmal nichts anderes. Der Application-Kontext ist auch erstmal nichts anderes als ein ganz normaler Objektcontainer. Der arbeitet nur etwas differenzierter und an der einen oder anderen Stelle etwas anders als der Standard-Objektcontainer. Der Application-Kontext initialisiert im Gegensatz zum Objektcontainer alle Objekte, die er per Konfiguration bekommt, von vornherein vor. Und der Application-Kontext kann Objekte in zwei Formen erstellen, nämlich einmal, wie der Objektcontainer auch, als Singleton, das heißt einmal im Ding, einmal im Objektcontainer vorhanden, aber auch als Prototype, das heißt, dann wenn etwas mit Scope Prototype initialisiert wird, dann geht der Application-Kontext hin, erstellt das Objekt, gibt es an die anfragende Komponente und speichert es nicht in dem Objektcontainer. Gut, das haben wir durch. Der Application-Kontext unterscheidet sich auch noch in einem ganz wesentlichen Fall von dem Objektcontainer, in dem er eigentlich etwas mehr Arbeit erledigt. Und zwar, es kann an der einen oder anderen Stelle in den Projekten durchaus mal sinnvoll sein, dass ich auf den Objektcontainer nicht nur von einer einzigen Stelle zugreifen möchte, sondern von mehreren. Das heißt, dann brauche ich den Application-Kontext auch in den Bibliotheken, die ich eigentlich erst erstellen lasse von dem Objektcontainer. Das heißt, er initiiert bei Application-Context-Aware-Klassen entsprechend seine eigene Referenz mit hinein. Und sowas nutze ich zum Beispiel bei den Dingen bei Seminode dafür, dass ich aus Dekoratoren heraus direkt auf mir eine Objekt, also meine Renderer abholen kann, rendern kann und die Rückgabe mache. Gerade wenn man Dekoratoren mal bei Python programmiert hat, dann ist das eigentlich eine abgeschlossene Komponente. Ich kann da eigentlich nichts irgendwie groß neu erstellen. Das heißt, ein Ding, wenn ich einen Singleton nutzen möchte an dieser Stelle und ich möchte das in einem Dekorator nutzen, komme ich eigentlich nicht drum herum, als mittels einer Referenz auf den Application-Kontext darauf zuzugreifen. Der Application-Kontext sich auch durchaus noch um Vor- und Nachinitialisierung um vorlaufende und nachlaufende Aufgaben nach einer Objekterstellung. Das kann zum Beispiel durchaus da gut sein, dass wenn ich gerade im Bereich von Python Remoting einen Dienst starten muss, ich aber erstmal das eigentliche Objekt starte, die Konfiguration dem Objekt übergebe und danach erst den Dienst starten kann, dass solche Konstrukte möglich sind. Bei der Java-Variante gibt es eigentlich nur einen einzigen Weg, wie ich das Ganze konfiguriere, nämlich XML-Dateien. Die gibt es bei uns im Spring Python-Umfeld auch, aber nicht nur. Es gibt drei Varianten, wie ich den Application-Kontext konfigurieren kann. Der eine Part ist, ich kann Objektdekoratoren nutzen, das heißt, ich markiere einfach eine Methode mittels eines Dekorators, dann landet die automatisch im Objekt-Cache und ich kann sie an jeder Stelle, wo ich diesen Methodennamen aufrufen möchte, gerade wieder darauf zugreifen. Es gibt die Möglichkeit, mittels XML-Dateien zu konfigurieren. Die XML-Dateien unterscheiden sich sogar nur in einem ganz kleinen, also in ganz minimalem Falle von den Java-Varianten. Bei Java heißt Beans, bei uns heißt Object. Und es gibt neuerdings die Möglichkeit, das Ganze auch mittels YAML-Konfigurationsdateien zu konfigurieren. Das ist eigentlich aus meiner Sicht mittlerweile der präferierte Weg. Ich habe ursprünglich mal mit XML-Dateien angefangen und werde auch Seminode entsprechend auf YAML umstellen. Ein Projekt, wo Spring Python im Einsatz ist, ist Seminode. Das ist ein von mir entwickeltes Web-Framework, was noch relativ jung ist, was entsprechend aber Spring Python komplett als Kernkomponente zum Einsatz bringt und mehr oder weniger sich zusammensetzt aus einem Twisted-Server, aus dem Spring Python Framework und darauf aufsetzt und spezialisierten Bibliotheken. Das Ziel von dem ganzen Seminar-System ist es eigentlich, qualitative Bibliotheken bereitzustellen, die sich für verschiedenste Arten von Projekten eigentlich zum Einsatz bringen lassen. Also gerade die Vorzüge von Spring, nämlich die klare, saubere, generische Entwicklung zu nutzen, die Projekte anhand von Konfigurationsdateien zu konfigurieren und dafür entsprechende Projektvorlagen anzulegen, um relativ schnell Projekte wie Wikis, CMS-Systeme und so weiter zu entwickeln. Spring Python kann man einsetzen, nicht in der Form ganz oder gar nicht, sondern man kann auch bestehende Projekte, die da draußen existieren, durchaus nach und nach langsam auf Spring Python migrieren. Man kann das am besten so machen, indem man vielleicht mit die Komponenten, die am wildesten aussehen, als erstes mal etwas auseinander nimmt, diese Projekte dann entsprechend nach und nach auf mittels Spring Python umgestaltet und da und mittels mit dem Benefit, dass man entsprechend diese Komponenten dann auch danach plötzlich besser testen kann, einfach mal solche kritischen Baustellen einfach mal etwas entschärft. Da es relativ schnell hier schon zu Ende ging, noch ein paar Ressourcen im Überblick. Spring Python, alles was hier, was über was wir hier gesprochen haben, auf springpython.org. Seminode ist eines der Frameworks. Dazu PyCR ist ein Projekt, was ich im Moment entwickle. Das ist wird langfristig eine Reimplementierung der Java Content Repository ABI für Python sein. Das ist ein Projekt mit etwas Herausforderung. Darius, das ist einer der Entwickler, hat ein Projekt in der Pipeline, das ist SecWall, das ist ein Security Proxy, der ebenfalls komplett auf mittels Spring Python arbeitet. Und alles, was hier ist, mit Codebeispielen ergänzt, dann am Montag entsprechend auf dieser Seite. Fragen? Viele? Wahrscheinlich.
Ja, gibt es Fragen im Publikum zum Vortrag? Wir haben hier die Möglichkeit, die Frage direkt im Publikum aufzunehmen. Falls man sich nicht traut, ins Mikrofon zu sprechen, ist das kein Problem. Ich mache das auch gern für jemanden. Also, falls Fragen sind, einfach melden. Das geht so. Keine Fragen? Bitte.
Ich stelle einfach meine Frage, damit meine Frage gestellt wird. So. Also Spring ist ja vor allem aus der Java-Welt bekannt, genau. Ja, wo es ja auch wirklich einfach Sinn macht. Also ich meine, in der Java-Welt braucht man irgendwie eine Möglichkeit, wie man Objekte auseinanderzieht und so, weil man da halt immer Typabhängigkeiten zwischen denen hat. Und die Frage ist jetzt entsprechend, wie wichtig ist sowas in der Python-Welt? Ich meine, in der Python-Welt habe ich ja grundsätzlich erstmal Duck-Typing. Ich mache irgendwas mit irgendwelchen Objekten, die ich halt irgendwo herbekomme. Und das heißt, da sehe ich jetzt weniger einen Zwang im Endeffekt, dafür zu sorgen, dass mein Objekt von irgendwo anders initialisiert wird, weil ich kann ja einfach irgendein anderes Objekt reintun. Also gerade so Mocking oder so für Testfälle schmeiße ich halt einfach ein anderes Objekt rein. Stört mich ja nicht. Hat ja dieselben Methoden irgendwie. Wo ist da der Vorteil, den mir Spring an der Stelle bringt?
Die Frage ist die, die wir eigentlich des Öfteren immer wieder mit Benutzern diskutieren. Ich sehe den Vorteil von Dingen von Dependency Injection durchaus, nicht Code dazu irgendwie missbrauche zur Konfiguration, sondern dass ich wirklich saubere Bibliotheken erstellen kann und die wirklich sauber zu Objektnetzen zusammen konfigurieren kann. Klar, ich kann es mit Python. Das was du eben gerade genannt hattest, können wir ja durchaus auch mit Dekoratoren entsprechend realisieren. Nur es ist definitiv nicht der präferierte Weg. Also wenn ich mehr Zeit gehabt hätte an dieser Stelle, hätte ich mal gerade den Part von Seminode dort aufgezeigt. Ich habe bei Seminode eigentlich eine Bibliotheksbasis. Und das, was meine konkreten Projekte eigentlich ausmacht, sind die Konfigurationen. Das heißt, ich setze Dinge, ich nehme mir meine Bibliotheken, setze sie mittels der Konfiguration zu einer Lösung zusammen und das kann ich als Ding, das habe ich praktisch als Projekt-Template. Und an dieser Stelle, wenn ich das mit YAML-Dateien zum Beispiel mache und nicht mit Code an dieser Stelle, habe ich eigentlich eine saubere, gute Grundlage.
Sehr schön. Ja, wie gesagt, aus der Java-Welt ist Spring ja bekannt. Das war so vor ein paar Jahren mit Hibernate, glaube ich, so ein bisschen auf dem Erfolgszug zusammen.
Ja, ich glaube, man muss eigentlich dazu sagen, dass Spring selbst mittlerweile der Java-Welt eigentlich das Problem hat, wieder unübersichtlich zu werden. Also es ist mittlerweile so groß geworden, dass es sich selbst schon fast wieder etwas erschlägt.
Okay, super. Dann danken wir jetzt vielmals Sven Wilhelm für diesen Vortrag. Weiterführende Links etc. werden selbstverständlich zusammen mit dem Vortrag das als Recording dann irgendwann im Laufe der Woche auf radiotux.de erscheint, veröffentlicht, sodass man, wenn man da weiterführende Informationen sucht, dort auf jeden Fall entsprechend fündig wird.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee,
B Linux
und Tarent
Fairtrade Software.